Wir haben gerade eine ganz bedeutende Geschichte der Person der Bibel kennengelernt, den Jakob. Ich empfehle dringlich jedem, der ein bisschen Mut in seinem Leben braucht, die Lektüre von 1. Mose 25 bis 32. Das Leben des Jakob. Diese Geschichte ist so menschlich und so familiär. Wer diese Geschichte liest, ist sofort mittendrin im eigenen Leben, im eigenen Erleben, wo auch die Fehler der Eltern, der Familie, aber auch die eigenen verfehlten Pläne und das eigene falsche Handeln so seine Rolle spielt. Jakob hat gelogen und betrogen. Ja, Vater, ich schwöre dir, dass ich Esau bin. Und dann musste er vor seiner Familie fliehen. Das haben wir gerade alles gesehen. Und auf der Flucht begegnet ihm Gott in diesem Traum von der Himmelsleiter. Und was Jakob dort erlebt, ist es ein Traum? Das prägt ihn sein ganzes Leben. Er ist ein ganz junger Mann, als er da los muss von zu Hause. Zerstritten mit dem Bruder, sicherlich auch Angst vor dem Vater, den er betrogen hat. Und so als ganz junger Mensch muss er weg von zu Hause. Und das Erste, was ihm am ersten Abend auf dieser Flucht begegnet, ist der allmächtige Gott. Der Gott, dessen Segen er sich erst erkauft mit der Linsensuppe und dann erschlichen und betrogen hat. Und dieser Gott sagt zu ihm, ich will dich segnen und durch dich sollen alle Menschen der Welt gesegnet sein. Und diesen Moment, den nimmt Jakob ganz tief in seinem Leben auf, das begleitet ihn als jungen Menschen dann in dieser ganzen langen Zeit, die kommt. Und er kommt dann tatsächlich nach Haran, ich sag mal so nach München, dort begegnet ihm also der Bruder der Mutter, sein Onkel, der heißt Laban und der ist nachher nicht nur sein Onkel, sondern er wird auch noch sein Schwiegervater. Was ist der Schwiegervater, weißt du das? Wenn du mal heiratest, der Papa von deiner Frau, das wird dein Schwiegervater sein. Und es ist ja nicht nur eine Frau, es ist sogar etwas unfreiwillig, sind es mehrere Frauen. Die Geschichte ist sehr spannend zu lesen. Und er findet auch noch Arbeit. Also der Schwiegervater und der Onkel wird auch noch der Arbeitgeber. Und dort wird er genauso schäbig behandelt, wie er für sich zu sorgen weiß. Immerhin, die Mutter hatte ihn ja zu dem Ganzen angestiftet. Ich sagte, es ist eine Familie von Schlitzohren und das merkt er auch deutlich bei Onkel Laban, der ihn mehrfach auch betrügt, zum Beispiel mit der Sache mit der Frau. Aber er weiß auch für sich zu sorgen und irgendwann nach 20 Jahren, da ist Jakob schon ein erwachsener gestandener Mann, hat schon eigene Kinder, die sind dann schon erwachsen, muss man sich mal vorstellen. Nach 20 Jahren gibt es eine Abrechnung zwischen diesem Onkel, Schwiegervater, Arbeitgeber und dem Jakob. Und diese Abrechnung, das ist ein familiäres und ein beschäftigungspolitisches Drama. Man muss es lesen. Aber trotzdem, Jakob ist in dieser Zeit, ich sagte, er wusste für sich zu sorgen, sehr reich geworden. Er hatte viele Schafe, viele Ziegen, vielleicht auch einen kleinen Hund, müssen wir mal nachher mal gucken, ob wir sowas finden. Jedenfalls ist er reich geworden und Gott hat sein Versprechen an ihm gehalten. Er hat ihn begleitet, er hat ihn geschützt, er hat ihn gesegnet. Und dann sagt Gott zu ihm, jetzt geh zurück zu Esau. Eieieiei. Der Esau will ihn umbringen. Vor dem ist er geflohen, vor 20 Jahren. Und da gab es kein WhatsApp und kein Telefon und da gab es kein E-Mail und kein Kontakt. Und Instagram und sowas gab es auch noch nicht. Der hat also 20 Jahre lang von seinem Bruder, vor dem er geflohen ist, nichts mehr gehört. Und trotzdem hat Jakob den Mut, weil er sein Leben lang sich auf diesen Segen verlassen hat, hat er den Mut zu sagen, gut, Gott, wenn du das sagst, dann gehe ich zurück zu Esau. Und er macht sich auf den Weg, er vertraut Gott und trotzdem hat er große Angst. Ich glaube, da können wir uns wiederfinden, ne? Gott vertrauen und trotzdem große Angst haben. Er weiß nicht, was jetzt kommt und hat richtig Angst. Nicht nur um das, was er besitzt, sondern auch um sein Leben und vor allen Dingen, das merkt man dann auch, um das Leben seiner Familie. Er bangt echt, das müsst ihr euch überlegen, er bangt echt über, um das Leben seiner Kinder und seiner Frauen, weil er Angst hat, dass sein Bruder ihn noch so sehr hasst. Und wie Jakob so ist, fängt er an zu taktieren. Er überlässt das nicht alles Gott. Er schickt erstmal ein paar Leute voraus, also so nach langsam nach Hause kommt, so nach 30 Tagen, und teilt seine Herden auf, geht in mehrere Gruppen, geht mal voraus, sagt dem Esau, das schenken wir dir alles, wenn du nur den Jakob wieder friedlich begegnest. Und alles, was wertvoll ist, das hält er erstmal zurück und schickt erstmal alles voraus, worauf er am besten noch verzichten kann. Er macht sich eben seine Gedanken. Und dann kommt er irgendwann an den Grenzfluss, so in das Gebiet des Esau. Das ist dort gar nicht weit weg gewesen, wo ihm dieser Traum begegnet ist. Den Stein übrigens, den hat er noch einen Namen gegeben. Eben Ezer wird es in der deutschen Bibel übersetzt. Kann man sich nur so merken. Gott wohnt hier, heißt das. Jedenfalls kommt er in die Nähe dort. Ja, und dann fängt er an zu überlegen. Was machst du jetzt? Wie gesagt, er plant und taktiert und dann hat er alle Möglichkeiten ausgeschöpft, seinem Bruder milde zu stimmen. Und dann ist der große Abend, wo er weiß, morgen werde ich Esau begegnen. Und dann schickt er alle über den Fluss, bringt sie schon mal in Sicherheit und bleibt dann ganz allein zurück. Und dann geht er beten, alleine. Und dann betet er: Herr, ziemlich genau hier musste ich über den Fluss, als ich vor 20 Jahren abgehauen bin. Und damals bist du mir begegnet. Und du hast versprochen, immer bei mir zu sein und mich zu beschützen. Und du hast dein Versprechen gehalten. Herr, ich bin es nicht wert, all das Gute, das du mir getan hast. Ich hatte nichts außer meinem Wanderstock. Und jetzt kehre ich als reicher Mann zurück. Und du hast gesagt, dass ich das tun soll. Und jetzt bitte ich dich, halte doch dein Versprechen. Halte dein Versprechen weiter ein und beschütze mich und meine Lieben vor meinem Bruder. Und dann legt er sich hin und versucht zu schlafen. Klar, dass er nicht schlafen kann. Er wälzt sich hin und her und der Stein ist hart. 20 Jahre lang trägt er diese Schuld mit sich. Diese Feindschaft. Und heute ist es kaum anders als damals. Jakob hat immer getrickst und alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Aber jetzt ist er alleine. Nur noch er und sein Wanderstock. Und jetzt sehen wir nicht nur den tricksenden Jakob, jetzt sehen wir den treuen und demütigen und bereuenden, dankbaren, gütigen Familienvater, der sich zuerst um seine Kinder und um seine Frauen Sorgen macht. Und in seinem Gebet dankt er zuerst Gott. Und dann bittet er und vertraut sich Gott an. 20 Jahre in der Fremde haben daran nichts geändert. Wie damals weiß er, dass sein Besitz und alles, was er hat, der Segen Gottes ist, ein Geschenk Gottes. Es ist die gleiche Situation wie vor 20 Jahren. Nur, jetzt gibt's mehr zu verlieren. Und als er so sitzt und grübelt, da ist plötzlich ein Mann und er greift ihn an. Und sie kämpfen miteinander. Und der Mann ringt ihn nieder und Jakob ringt ihn nieder. Und sie kämpfen, die ganze Nacht durch kämpfen sie. Und sie können sich gegenseitig nicht besiegen. Und plötzlich hat Jakob den Mann im Griff. Und dann schlägt, au! Und dann schlägt der Mann ihm auf die Hüfte. Aber Jakob hält ihn fest und drückt ihn nieder. Und dann sagt der Mann, lass mich gehen. Und Jakob sagt, ich lasse dich nicht gehen. Ich lasse dich nicht gehen, es sei denn, du segnest mich. Wie heißt du? Ich heiße Jakob. Du hast mit Gott und mit Menschen gerungen und du hast gewonnen. Und Du sollst ab jetzt nicht mehr Jakob heißen. Israel. Israel soll dein Name sein. Lass mich doch los. Segne mich. Ich segne dich. Ich segne dich. Du sollst über deine Brüder herrschen. Und durch dich sollen alle Nationen gesegnet sein. Diesen Segen hatte Jakob schon mal gehört. Und er wusste auf einmal, er hat mit Gott gekämpft. Und auch diesem Ort gab Jakob einen Namen. Penuel hat er das genannt. Und als die Sonne aufging, musste Jakob hinken. Denn er hatte den Schlag auf die Hüfte bekommen. Und sein Leben lang wird er jetzt hinken müssen. Aber er hat ja seinen Wanderstock. Lassen wir Jakob noch ein bisschen ausruhen. Was für ein ungleicher Kampf. Aber Gott beginnt diesen Kampf. Er will es so. Und er lässt sich sogar bezwingen. Gott begibt sich auf unser Niveau, auf unsere Augenhöhe. Und das kennen wir aus der Bibel. Weihnachten als ein kleines Kind in einem Stall. Und Karfreitag als ein zum Tode Verurteilter am Kreuz. So weit kommt Gott runter. Gott lässt sich von Jakob tatsächlich bezwingen. Aber nicht einfach so. Nicht einfach so. Es ist ein Ringen die ganze Nacht durch. Gott will diesen Kampf und er will sehen, dass Jakob, dass wir nicht aufgeben. Gott wird begreifbar, auch wenn es unbegreiflich erscheint. Und mal ganz ehrlich, wenn wir die ganze Geschichte von Jakob sehen, so richtig verständlich ist uns das nicht. Der betrügt, der lügt, holt sich den Segen, wo er nicht zusteht und so viele Sachen. Aber Gott zeigt, dass er darüber steht, wenn er das segnet. Guckt mal, Gott hat angefangen, den Jakob zu schlagen. Das darf man gar nicht machen beim Ringen, das ist unfair. Und da zeigt Gott, dass er eben seine eigenen Regeln hat und dass unsere Regeln und all das, was wir uns über Gott so vorstellen, gar nicht immer zutrifft. Gott ist souverän. Das heißt, er ist der Bestimmer. Er sagt, wo es lang geht. Und wenn er sagt, ich schlage dich, dann schlägt er ihn. Eigentlich schlägt er ihn ja mit den eigenen Mitteln. Jakob war ja auch nicht immer fair. So ist es. Ein bisschen Regelbruch und Heimtücke, das war ja bei Jakob durchaus üblich. Und dann kommt die eigentliche Prüfung. Und ich finde, das ist eigentlich der Moment, wo Jakob zeigt, wer er ist und was er ist. Stellt euch mal vor, ihr hättet Gott in der Hand. Gott will wissen, was Jakob jetzt daraus macht. Jakob wusste ja nicht, dass es Gott ist. Da kam ein fremder Mann und hat ihn einfach überfallen. Der hätte ja die Brieftasche von Jakob haben wollen oder ihn umbringen wollen, was auch immer. Es war ein Überfall. Und er hat einen Feind vor sich, mit dem er die ganze Nacht gekämpft hat und der ihn auch geschlagen hat. Und was sagt er zu diesem Feind? Er könnte ja sagen, komm, jetzt gib mal du deine Brieftasche her. Nein, er möchte, dass sein Feind ihn segnet. Und daran wird sichtbar, das ganze Leben lang, eigentlich ab dieser Linsensuppe, ist Jakob nichts wichtiger im Leben als der Segen Gottes. Und deswegen nenne ich das Thema dieses Gottesdienstes Segen um jeden Preis. Denn Jakob zahlt tatsächlich jeden Preis. Er erkauft den Segen, er erschleicht den Segen und er erkämpft den Segen. Und letztendlich muss er dafür auch einen Preis zahlen, denn die Hüfte wird nie wieder gut. Und Knechtschaft, Flucht und Kampf, das sind alles Preise, die Jakob für diesen Segen bezahlt. Dass Gott mir in meinem Leben beisteht und auf mir der Segen dieser Väter liegt, der uralte Segen. Ich will dich segnen, ich will dich beschenken, ich will bei dir sein, damit du für andere ein Segen bist. Dieser Segen, dieses Gefühl, dieses im Herzen tragen, ist im Jakob das Allerwichtigste. Und deswegen ist der Jakob mir ein riesengroßes Vorbild. Alles zu sehen in meinem Leben, was ich habe, was ich bin, was mir gehört, was mich umgibt, meine Kräfte, auch das Innere, alle Gaben, die mir Gott gibt, dankbar als Segen Gottes anzunehmen, auch hinterherzulaufen und sagen, Gott, bleib bei mir, schenk mir diesen Segen. Und dann zu wissen, das ist, damit ich anderen ein Segen sein darf. Durch dich sollen alle Nationen, alle Menschen der Welt gesegnet sein. Und das gilt jedem. Denn wir alle stehen unter diesem Segen. Es ist ein ganz buntes Leben, das der Jakob hatte. Lest es nochmal nach. Und dieses Leben war einzig geprägt von den Verheißungen, vom Segen und vom Vertrauen darauf. Und auch wenn Jakob ein Schlitzohr war, Gott hat sich zu ihm gestellt. Das heißt, auch wenn du mal Fehler machst, Gott stellt sich zu dir. Gott steht da drüber. Er weicht nicht von seinen Verheißungen. Ich bin der Herr, dein Gott, und wo immer du hingehst, werde ich dich begleiten. Das ist doch eine Lebenszusage. Auch wenn wir manchmal versuchen, die Regeln zu ändern, wenn wir versuchen, nachzuhelfen, die meisten Menschen möchten ja Gott dienen, nicht am liebsten in beratender Funktion. Die Begegnungen mit Gott in Bethel, an der Himmelsleiter, am Kampf hier am Jabbok, deine Begegnungen mit Gott, die können unheimlich nachhaltig und intensiv sein. Pack ihn, halt ihn fest, halte durch und lass ihn nur unter Segen frei und halte dich und dein Leben an diesen Zusagen fest. Amen.